Wenn ihr vielleicht Zeit habt, zu Hause, lesen wir mal nur einen Satz in der Bibel. Nur einen Satz. Im Griechischen ist es nur ein Satz. Im Deutschen ist es Epheser 1, Vers 4 bis und mit Vers 14. Im Griechischen ist es nur ein einziger Satz. Aber den wollte ich jetzt nicht lesen. Aber das ist eigentlich das Thema für heute Morgen. Epheser Kapitel 1, Vers 4 bis und mit Vers 14. Der Apostel Paulus, er schreibt in Apostelgeschichte 20, also besser gesagt, es ist nicht der Apostel Paulus, sondern der Lukas, der das schreibt. Und er hat dort alle Ältesten von Ephesus zu sich gerufen und er tut sich von ihnen verabschieden und sagt ihnen Folgendes. Apostelgeschichte 20, Vers 18. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tage an, als ich Asien betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich in dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Das sei also der Älteste von Ephesus. Der Apostel Paulus hat ja in Ephesus geschafft. Er hat 3 Jahre lang dort predigt. Er mit aller Demut, wie er sagt, unter Tränen. Oft Nacht hat er predigt und da geschafft. Er hat ihnen alles gesagt, nichts zurückgehalten. Und jetzt ist der Apostel Paulus, wo er den Epheserbrief schreibt, wo ist der Apostel Paulus? Wer kann mir das sagen? Ja, der Apostel Paulus ist in seiner ersten Gefangenschaft, also nicht in Caesarea, sondern in Rom, in einer Halbgefangenschaft. Und eine Halbgefangenschaft bedeutet, er hat wahrscheinlich einen eigenen Raum oder sogar eine Wohnung können mieten und ist dort entweder bewacht worden oder auch einen Soldat gekettet worden. Dort ist er bewacht und er schreibt unter anderem eben auch den Epheserbrief. Aber er schreibt nicht nur den Epheserbrief, sondern welchen Brief auch noch? Wer kann mir das sagen? Ja, die Philipper? Kolosser? Der Philemonbrief, genau. Und der Apostel Paulus, eben in Halbgefangenschaft, ich weiß nicht, wie das genau hat ausgesehen, aber wenn er muss mit einem Soldat aufs WC gehen, ist nicht so angenehm, oder? Er steht nebenzu. Und der Apostel Paulus versinkt aber nicht in Trübsal. Er ist nicht niedergeschlagen, er ist nicht traurig. Er jammert auch nicht über den Umstand. Ja, sehr schnell sind wir dabei, dass wir den jammern. Nein, er nutzt die Zeit zur Verbreitung vom Evangelium. Und in Apostelgeschichte Kapitel 28 lesen wir Folgendes. Paulus blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Das heißt, in der Zeit hat er völlig die Zeit ausgenutzt, hat geschrieben, hat das Evangelium weitergegeben. Und Apostel Paulus hat einen Blick gehabt, nämlich einen Blick richtig, nämlich auf Jesus Christus. Und das ist auch für uns immer wieder ein neuer Ansporn. Und genau das kommt auch zum Tragen, wenn wir den Epheserbrief durchlesen. Insbesondere aber auch gerade die ersten Vers von Vers, eben wie ich gesagt habe, von Vers 4 oder 3 bis Vers 14. Und so schrieb der Apostel Paulus, und das werden wir jetzt miteinander ein bisschen behandeln, ein bisschen miteinander anschauen. Das letzte Mal, als wir hier da waren, haben wir ja angefangen mit dem Epheserbrief, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und da schrieb der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 2, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bin in der Ferien, wir haben 3 Wochen Ferien gehabt, da sind wir unter anderem auch, sind wir im Bündnerland gewesen und ich liebe so schöne sakrale Bauten anschauen. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, ob jetzt aus Bern, Münster ist oder irgendwo, dann gehe ich gerne in so alte sakrale Bauten oder auch sonst Architektur, fasziniert mich, interessiert mich. Da sind wir dann dort in diesem Tisch und das ist dort ja, eine schöne Klosterkirche. Ich bin dort rein und wenn ich dort reinlaufe, fängt plötzlich jemand an, Orgel zu spielen. Und zwar die richtig wuchtigen, tiefen Basstöne. Oder wenn dann das ganze Kirchenschiff voll ist von Musik, die Hörner, all das, das ist einfach nur faszinierend. Und das ganze Kirchenschiff war wirklich erfüllt mit herrlicher Musik. Und besonders auch die Organistin, sie hat, ist eine bekannte Organistin, eine Japanerin, die hat geübt für das Konzert. Unter anderem hat sie aber auch gespielt, so wie ich mich erinnern kann, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Wow, das fasziniert mich einfach. Und innerlich ist man dann, kommt es einem so vor, wie das ganze Zwerchfell vibriert, oder? Aber wisst ihr, etwas, was noch viel, viel schöner ist, noch viel mächtiger ist, noch viel herrlicher ist, ist nämlich der Lobgesang vom Apostel Paulus über Jesus Christus im Epheserbrief. Also das ist so faszinierend. Der Epheserbrief ist ein einziger Lobpreis, ein Lobeshymne auf Jesus Christus. Im Epheserbrief kommt die ganz viele vom Sagen, Jesus kommt da zum Tragen. Kommt zum Tragen, dass er uns erwählt hat von Grundlegung der Welt. Er hat uns bestimmt zu seinen Kindern. Wenn du ein Kind Gottes bist, er hat dich rausgerettet. Er hat dich versöhnt mit dem Vater. Wir dürfen Frieden haben mit Gott. Das ist für mich so etwas faszinierend. Wie ist das überhaupt möglich? Ich als sündiger Mensch darf Frieden haben mit einem heiligen, gerechten Gott. Er hat uns sogar zu seinen Erben gemacht. Oder manchmal kommt mir ja ein Schreiben über von einer Erbschaft. Muss immer ein bisschen schauen, ob man diese annehmen oder nicht, je nachdem. Oder wenn man Schulden hat, dann würde ich sie ihnen nicht annehmen, oder? Aber wenn es noch etwas vorig hat, ja okay, dann sagt man halt ja, oder? Der Paulus, er ist in einer misslichen Lage, aber hat eins einziges hat er auf dem Herzen, nämlich Gottes Lob. Und das ist für mich so faszinierend, um das zu sehen. Und wisst ihr, wenn man die Bibel durchliest, und die ganze Bibel ist voll von dem Gotteslob. Eben so wie in dem Kirchenschiff, wie die Orgel einfach jubiliert und sagt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und genau so ist es, wenn ich anfange, und Gotteslob ist sogar noch vor der Schöpfung schon gewesen im Himmel. Wo sehen wir das? Wer kann mir das sagen? Zum Beispiel im Hiob 38, Vers 7. Also wenn ihr es aufschreiben könnt, könnt ihr auch noch eine Botschaft bestellen, könnt ihr mit heilen, könnt ihr es schnell hören. In Hiob 38, Vers 7 heißt es, alle Morgensterne jubelten und alle Gottessöhne, das sind Engelswesen, Morgensterne und Gottessöhne, sind Engelswesen, die haben Gott gelobt und anbetet. Ja, warum haben sie das gemacht? Weil Gott Gott ist, weil er so herrlich ist. Oder wir sind ja geschaffen worden, als Menschen, dass wir ihn arbeiten. Und das ist unsere Bestimmung, unser Ziel. Und wenn wir das machen, dann haben wir die tiefste Erfüllung und Befriedigung in unserem Herzen. Wenn wir jammern, dann geht es uns mies. Also nicht nur mies, weil wir jammern, sondern weil wir jammern, geht es uns mies. Aber wenn wir anfangen, Gott Lob und Preis, oder? Du hast ja erwähnt, Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen sein Händewerk. Das ist doch nur zum Jubeln. Wenn man auf einer Bergspitze oben ist und einfach sieht, wie Gott die Welt gemacht hat. Und genauso sehen wir, die ganze Bibel ist voll von Gottes Lob. Das wollen wir miteinander ganz kurz anschauen. Nur ganz kurz. Ich habe gesagt, hast du die Schöpfung lobt über den lebendigen Gott, Psalm 19. Dann der Mose lobt Gott über den, wie er so wunderbar schaut für sein Volk und Land Israel. Können wir nachlesen in 2. Mose 15. Oder der David, er lobt Gott über seine Majestät und Macht, seine Herrlichkeit. Das kann man nachlesen in 1. Chronik 29, Vers 11. Der Daniel, er lobt den ewigen Gott über was? Dass er Fäden von der Weltgeschichte in seiner Hand hat. Oder nicht der Putin oder der Biden oder vielleicht in Zukunft der Trump, ich weiß es nicht. Gott hebt die Fäden von der Welt in der Hand. Das sagt einmal der David, der sagt, Daniel 2, Vers 21, in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein und so weiter. Im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus der Vater im Himmel priest. Wir sehen, wie der Vater den Sohn priest. Und wie sie loben über den Erlösungsplan, was sich Gott ausgedacht hat. Also wir sehen, die ganze Bibel ist voller Gottes Lob.
Aber worin gipfelt, was ist Schönste? So wie das Halleluja vom Händel. Das ist einfach nur faszinierend, wenn das mal gehört in der Kirche. Über was ist das größte Gotteslob, das wir überhaupt finden in der ganzen Schöpfung, in der ganzen Welt, in der ganzen Bibel? Wo ist das größte Gotteslob? Was denken wir? Es ist nicht in der Schöpfung. Es ist nicht über dem, dass Gott uns Beistand und Hilfe ist. Auch nicht darin, dass er majestätisch ist und machtvoll, sondern das größte Gotteslob, glaube ich, kommt dort zum Ausdruck, nämlich im Weg von der Erlösung, die er gefunden hat. Dass er sündige Menschen zu seinen Kindern macht. Dass er dich und mich rausruft und zu seinem Eigentum. Ich glaube, das größte Gotteslob kommt in Gottes Erlösungswerk zum Ausdruck, dass er, der ewige Gott, sich einen Weg ausgedacht hat, wie kann ich eine sündige Welt mit mir selber, mit dem gerechten, heiligen Gott versöhnen. Wo und wie gibt es die Möglichkeit von der Vergebung? Wie können sündige Menschen zu Kindern Gottes werden? Und deswegen für mich persönlich das allergrößte Gotteslob ist das Gotteslob von der Erlösung. Und interessant ist nämlich, selbst Daniel in der Himmelswelt, sie möchte gerne in das Erlösungswerk können einschauen, verstehen es aber nicht und preisen dennoch den ewigen Gott. Das sehen wir in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 12. Dort steht, diese Botschaft ist so einzigartig, nämlich die Botschaft von der Erlösung, ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Für mich ist das so faszinierend. Oder zum Beispiel auch heißt es in der Offenbarung, dass in alle Ewigkeiten werden wir einfach staunen, wie Gott sich einen Weg ausgedacht hat von der Erlösung. Wir lesen in der Offenbarung 5, Vers 13, was heißt, und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, ja alle Geschöpfe im ganzen Universum, hör dich mit Einstimmen rufen, Anbetung, Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Ja, warum das Lamm? Weil das Lamm hat uns eine Lösung gebracht. Und deswegen, Gott allein gebührt alle Ehre. Einfach arbeiten. Und fangen wir mal an, einfach mal ganz bewusst einfach sagen, Herr Jesus, ich bete dich an über deine Erlösung. Ich bete dich an, weil du mich rausgeliebt hast. Ich bete dich aber auch an an der Schöpfung. Ich bete dich an, weil du das ganze Weltgefühl in deinen Händen hast. Ich bete dich einfach an. Probier es mal, mach das mal eine ganze Woche lang. Und wenn ihr depressiv sind und eine Neigung habt dazu und das ganz bewusst macht, dann geht es eigentlich nach dem Hintergrund und Jesus wird auch viel größer. Und es darf auch viel, viel besser gehen. Probieren wir es mal aus. Oder wir sind ja oft so konzentriert auf unsere Nöte und Probleme und jeder von uns hat das. Auch ich. Aber wenn ich zu fest auf meine Probleme und Nöte schaue, dann zieht mich das runter. Weil wir sind nicht für Probleme geschaffen, sondern wir sind dazu geschaffen, dass wir ihn und Ehre und preisen und dann geht es uns gut. Allein Gott gebührt alle Ehre. Und ich habe gesagt, lesen doch die Heil, Epheser Kapitel 1, von Vers 3 bis mit Vers 14. Und wenn ihr das durchlesen, vielleicht mit einem Stift in der Hand, lesen es vielleicht 5, 6, 10 Mal durch, macht euch Gedanken, betet, geht spazieren und lesen es noch einmal durch. Und einfach so Gedanken machen und dann merkt ihr, man kann die Vers einteilen in zwei, im Grunde genommen, Aktionen. Oder besser gesagt, auf der einen Seite eine Aktion Gottes und auf der anderen Seite eine erhoffte und erwünschte Reaktion vom Mensch. Auf der einen Seite sehen wir die Aktion Gottes, nämlich in seinem Erbarmen und Handeln, dass er Mensch wird, dass er auch aufs Kreuz geht, dass er ein Mensch will, Errettung und Erlösung bringen. Und auf der anderen Seite sehen wir eine erwünschte, erhoffte, ersehnte Reaktion vom Mensch. Weil Gottes Handeln am Kreuz Gottes Erlösungsplan, Gottes Erlösungsabsicht muss vom Mensch angenommen werden. Gott handelt und der Mensch muss darauf reagieren. Es ist eine Wechselwirkung. Das Kreuz und der Mensch, der sagt, ich will das annehmen. Wisst ihr, dass der Goethe mal eine ganz kurze Phase hatte, wo er fast drauf ist, Christ zu werden? Der Goethe hatte mal so eine pietistische Phase gehabt. Und er sagte sogar, ja, der Heiland hat mich fast erhascht. Aber er sagte dann schlussendlich, nein, das Kreuz von Golgatha, der Heiland hat mich fast erhascht. Er sagte aber, nein, das Kreuz von Golgatha, von dem will ich nichts zu tun haben. Und deswegen, Gott macht eine Erlösung und der Mensch muss die Erlösung annehmen. Und so werden wir miteinander anschauen, wir fangen an mit Vers 4, was heisst, ich lese euch das vor und ich werde jetzt einige Verse nacheinander miteinander anschauen und ich hoffe, dass ich es nicht zu kompliziert mache, damit ihr es könnt verstehen. Und ich versuche auch nicht allzu lang zu machen, aber es geht vielleicht heute ein bisschen länger. Ich muss einfach etwa ein paar von 12 auf den Zug, richtig Wallis, oder? Bis dann habe ich Zeit. Aber keine Angst, so lange mache ich nicht. Auf alle Fälle in Epheser 1, Vers 4, das heißt, denn in Christus hat uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das heißt, in ihm erwählt, was heißt denn das? Was heißt das? Wenn ich es einfach so nehme, allein in Jesus gibt es Erlösung. Nur in ihm. Allein in Jesus gibt es Vergebung. Nur in Jesus werde ich gerecht gesprochen. Nur in Jesus komme ich ewiges Leben über. Nur in Jesus bin ich vor Gott angenehm gemacht. Nur in ihm. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich weiss, das klingt vielleicht so absurd. Das klingt so einseitig. Das klingt so anmaßend. Aber wenn er, der ewige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der, der dich und mich gemacht hat, wenn er sagt, es gibt nur den Weg, wer sind wir, dass wir nein sind? Die Bibel sagt ganz klar in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name dem Menschen unter dem Himmel gegeben, darin wir errettet werden sollen. Nur Jesus. Keine andere Möglichkeit. Das heißt, in ihm bedeutet, nur in Jesus ist das Heil. In ihm bedeutet, nur durch Jesus ist das Heil. Und nur in ihm können wir mal im Himmel sein. Es gibt nur die Möglichkeit. Entweder nehmen wir die Aktion Gottes am Kreuz von Golgatha an und werden ewig errettet. Und wir sagen nein und wir sind ewig verloren. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Der Herr Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Nur in ihm. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter und sagt dann, das alles aus was raus? Wir lesen miteinander Vers 5 und 6. Dort steht, und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Ja, aus Liebe. Aber wer kann mir Liebe definieren? Und die Bibel sagt es ganz klar, dass Gott selber die Liebe in Person ist. Er hat die ganz verschiedene Wesens Charakterzüge, Eigenschaften. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Er ist heilig. Er ist gerecht. Er ist rein. Er ist aber auch die Liebe. Nicht er liebt, sondern er ist die Liebe. Was bedeutet das? Wenn wir da lesen, und aus Liebe hat er uns schon damals bestimmt, durch Jesus Christus, das ist nur in ihm, seine Kinder zu werden. Was bedeutet das? Aus Liebe. Liebe ist immer freiwillig. Stimmt das? Oder ich kann meine Frau nicht zwingen, mich zu lieben. Kann ich nicht. Liebe braucht keine Gewalt. Liebe setzt nicht unter Druck. Ich kann meiner Frau nicht sagen und befehlen, du musst mich lieben. Ja, das geht nicht. Oder? Liebe ist eine freie Entscheidung. Liebe kann man sich höchstens erhoffen. Liebe kann man sich wünschen. Liebe kann man sich ersehnen. Aber Liebe nimmt sogar in Kauf, dass sie zurückgewiesen wird. Und in einer freien Entscheidung sagt, nein, wollte ich auch. Auch das ist Liebe. Versteht ihr den Gedanken? Wenn man Liebe versucht zu zwingen oder zu erzwingen oder mit Gewalt zu nehmen, was entsteht daraus? Zuerst mal zurückweisen. Und wenn man dann immer noch mehr Druck aufsetzt und sagt, ja, du musst mich einfach lieben, entsteht Verachtung. Und aus dieser Verachtung entsteht schlussendlich Gewalt und Hass. Gott ist in seinem Wesen Liebe. In seiner Liebe haben wir gelesen, in Epheser 1, haben wir gelesen, Gott hat in seiner Liebe uns sich zugewendet, Jesus. Er hat uns in seiner Liebe gesucht. Er ist uns in seiner Liebe nachgegangen. Und jetzt ist eben die Aktion Gottes. Und jetzt erhofft, er sehnt sich die Reaktion vom Mensch, nämlich eine freiwillige Antwort auf sein Lebenserbe. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich geboren bin und meine Frau, also heutige Frau, sie war damals 16. Ich weiß, wir haben früh angefangen. Also, es ist nicht unbedingt ein Vorbild, oder? Das ist logisch. Aber Gott sei Dank, das ist wirklich ein riesiges Geschenk. Sie hat auf mein Werben, klar, wir haben den ersten offiziell ein bisschen später gemacht, aber sie hat damals schon verliebt. Sie hat auf mein Werben hat sie ein Ja gehabt. Sie hat auch gesagt, nein, das wollte ich nicht, das passt mir nicht, das große Nase, ein dicker Bauch und ein großer Kopf, kann alles möglich sein. Ja, versteht ihr das? Sie hat können Nein sagen, aber sie hat Ja gesagt. Und genau ist der lebendige Gott, er erhofft sich eine freiwillige Antwort auf seine Aktion am Kreuz. Und deswegen sagt auch die Bibel in Sprüche 23, sagt die Bibel Folgendes. Sprüche 23, Vers 26. Schenk mir dein Herz, mein Sohn. Mögen deine Augen an meinen Wegen wohlgefallen haben. Es ist zweimal Möglichkeitsform. Schenk mir dein Herz, mögen. Ja? Gott erhofft sich eine Antwort von der Liebe. Und wenn jemand eingeht auf das, was Gottes Aktion ist, eine Reaktion da ist, dann schenkt der Herr Gnade. Und wisst ihr, durch was sind wir dann erkauft worden? Wir sind ja alle sind ja Kinder von dieser Welt, wenn wir nicht wiedergeboren sind. Epheserbrief Kapitel 2 sagt sogar, wir sind unter den Geist dieser Welt verkauft. Epheser 2, Vers 1 und 2, wenn wir die Heiligen anlassen. Ja, wie sind wir losgekauft worden? Durch einen riesengroßen Haufen Gold. Ja, wir können alles Gold auf dieser Welt zusammensammeln, sagt die Bibel sogar nicht lange nicht. Weil Gott hat vor Ewigkeiten festgelegt, es geht nur in Jesus und nur durch was? Durch das teure Blut von Herrn Jesus. Und er hat das Lösegeld gezahlt. Er hat es gegeben, sein Blut. Es heisst in Epheser 1, Vers 7, denn in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade allein in Jesus Christus, allein durch Jesus Christus und allein nur mittels vom Blut. Und das ist das, was Jesus gemacht hat am Kreuz von Golgatha. Klar, ich habe viele sagen, niemand und leider auch heutzutage viele Theologen, die sagen, ja, aber weißt du, die Bluttheologie, mit der wollte ich gar nicht mehr zu tun haben. Ihr redet ja, viele haben schon gehört von Anselm Grün. Noch nie gehört? Anselm Grün. Ja, gerade in den christlichen Kreisen, ist ja der Theologe, oder? Das ist eine Katastrophe. Er sagt ganz klar, also ein Gott, der braucht das Blut von seinem Sohn, um uns zu erlösen, mit dem Gott können nichts zu tun haben. Ansehen früher. Aber die Bibel sagt etwas ganz, ganz anderes. Die Bibel sagt ganz klar, dass es nur über das Blut von Jesus und nur durch das Kreuz von Golgatha geht. Das ist die Aktion Gottes, und wir müssen die Reaktion darauf reagieren. Und jetzt ist die grosse Frage, was ist denn das Ziel von der Errettung? Was ist das Ziel von der Errettung? Dass es mir gut geht? Ja, wunderbar. Dass ich ein schönes Leben habe, fantastisch. Dass ich reich bin. Okay. Wie? Ja, das ewige Leben, aber auf dieser Erde, oder? Wir dürfen nicht zu fest himmelgerichtet sein, müssen wir schon. Aber für was sind wir denn jetzt schon erlöst? Für was sind wir?
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 Für den Dienst.
Ja, wenn wir miteinander lesen, gehen wir wieder zurück zum Epheserbrief, Epheser 1, Vers 4. Erwählt, ich habe es gelesen, ich habe es leider schon vergessen. Erwählt mit dem Ziel, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen. Oder das Ziel von unserer Rettung ist nicht Selbstzweck. Jetzt geht es mich einfach gut, jetzt bin ich glücklich. Aber ich habe Christen erlebt, die haben Vergebung von der Schuld bekommen, sind zu Kindern Gottes geworden, haben die Hoffnung für die Ewigkeit gehabt und die haben im Grunde genommen ein miserables Leben gehabt. Paulus im Gefängnis, angekettet ein Soldat, muss aufs WC, da hat noch kein Klosomat gegeben, man kann nicht drücken. Ja, das ist doch so. Jetzt könnt ihr euch das vorstellen, ein Himmelschiss. Ja, das kann er ja. Ein Soldatenleben? Ja, das ist nicht so leise. Und Apostel Paulus, er ist voll von dem und schreibt, ich bin erlöst, ich bin erkauft, damit ich ein heiliges und untadeliges Leben führe und selbst wenn ich Ketten bin, ein Soldat. Das ist unser Ziel. Und deswegen, für was sind wir erlöst, kannst du fragen, ein heiliges Leben zu führen. Oder viele haben ja das Armband an, was heisst, WWJD. What would Jesus do? Das habe ich schon gesehen, oder? Das Arbeiten. Noch nicht gesehen. Ja, schon gesehen. Nun, wer das kreiert hat, hat besser gesagt, der Spörtchen hat immer wieder gesagt, mal in der Predigt, what would Jesus do? Was würde Jesus machen? Was würde Jesus machen? Und aufgrund von dem hat man das Armband kreiert. Klar, schon längst nach dem Tod vom Spörtchen, oder? Das könnte ja Tante Jemen beziehen, oder? Aber auf alle Fälle, Spörtchen hat ein großes, großes Anliegen gehabt. Was würde Jesus machen? Was würde Jesus machen? Weil wir erwählt sind mit dem Ziel, nämlich heilig und ein untadeliges Leben zu führen. Wie sieht das ganz praktisch aus im Alltag? Muss ich immer Recht haben? Ja, es gibt so Ehen, wo einer immer muss Recht haben. Der Arme, ich sage es mal ein bisschen zürichdeutsch, der Arme kreit nebenzu. Oder wenn einer immer recht muss, einer Ehe, das ist doch eine Katastrophe. Wenn ich ein Mensch bin, ohne Mitgefühl, ohne Mitleid, wenn ich ein Mensch bin, der nicht der Treue verpflichtet ist, was ist das für ein Leben? Alles andere als etwas zur Ehe vom lebendigen Gott. Wir lesen mal 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, dort sagt der Petrus Folgendes. Und das ist ja das Ziel für das, wo wir erlöst sind. Das ist ja die Aktion Gottes, damit wir verändert werden. Wir sind erlöst für was? Nämlich, denn dazu seid ihr berufen worden, auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Wir sollen ihm nachfolgen. Ein heiliges, heiliges Leben führen. Bin ich ein ehrlicher, fleißiger Arbeiter? Bin ich zufrieden mit dem, was da ist? Muss es immer etwas Neues, besser, grösser sein? Oder? Das ist so ein bisschen Dicker vom Schweizer. Es muss immer besser sein, immer grösser, immer schöner, immer schneller. Die Bibel sagt es ganz klar, in 1. Timotheus 6, Vers 6 sagt er, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll das uns genügen. Ich habe Mühe zum Kleiden futschüssen, wenn sie noch ganz sind. Ja, aber es gibt viele Sättige, sobald irgendwo ein neuerer Schnitt gibt und so, schon aus dem Gestell raus und muss schon wieder neue Klamotten nehmen. Man kann sie ja irgendwie wegsehen, okay, ist kein Problem, die brauchen dann das schon noch. Aber sind wir zufrieden mit dem, was da ist? Was tut mich prägen? Bin ich einer christlichen Ethik verpflichtet? Rede ich die Wahrheit? Welche Filme will ich anschauen? Ich habe auch gerne mal einen schönen Film. Aber was prägt mich zutiefst innen? Was ist das, was mich beeinflusst? Heute ist es ja oft so, sogar in christlichen Kreisen, man ist nicht geheiratet, aber lebt gleich zusammen. Ich weiss, man will Steuern sparen. Oder wenn ich jetzt da vor den Traualtar gehe, dann habe ich weniger Rente. Ja, dann gehe ich vielleicht nicht mehr so viele Ferien. Ich weiss doch gut, wo ich mit dem Kind in der christlichen Schule sind, wir sind 25 Jahre nie in Ferien. Geht die Welt unter? Bin ich wegen dem irgendwie geschädigt? Und so weiter. Ja, und deswegen, was bin ich, für wen bin ich verpflichtet? Oder auch, in christlichen Kreisen wird immer mehr auch gesagt, ja weißt du, ich habe nichts dafür, dass ich irgendwie auf das gleiche Geschlecht stehe. Das wird in christlichen Kreisen propagiert. LBTGQ und so weiter. Das sind ja sogar in christlichen Kreisen, kommt es immer mehr, ja weißt du, ich könnte nichts dafür, sie sind auch genetisch so veranlagt. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Und deswegen, ich bin erlöst, Gottes Aktion hat mich rausgerettet durchs Blut, durch Golgatha erkauft und erlöst, damit ich ein Leben führe, das ihn ehrt und ihn verherrlicht. Und das Ziel von unserer Errettung ist ganz klar, Ehre Gottes, Verherrlichung von seinem Namen. Dass Menschen mich sehen, klar, nicht sind wir nicht schon von weitem selbst ein Stündler ist. Ja, früher war es ja so gewesen, oder? Ja, nur die Kleidung, nur die Frisur und so weiter, merkt man, ah, das ist ein Stündel und so, und mit dem kann ich anfangen, ist ein komischer Typ, oder? Aber wenn du ein Leben führst, und mit dem Herrn Jesus ehrt, du gehst trotz deiner Not froh durchs Leben. Du bist mit dem Herrn Jesus verbunden, bist dankbar. Und du lebst einen Lebensstil, wo die anderen zwar sagen, der ist nicht ganz dicht, aber ja, es ist ja so, oder? Wenn man heilig lebt, wenn man lebt für den Herrn Jesus, wenn man lebt in der Hoffnung von der Ewigkeit, wenn man lebt und Sünde ganz bewusst meidet, dann sagen die Menschen, du bist nicht ganz, oder? Aber gleichzeitig wissen sie, dass es richtig ist. Und mit ehrt den lebendigen Gott. Und das Schöne ist, wir sind da nicht allein. Weil Apostel Paulus geht dann weiter und sagt dann, in Vers 13 sagt er, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, versiegelt worden im Heiligen Geist und Heiligen. Ich bin nicht allein. Ich kann jeden Morgen aufstehen, das mache ich wirklich, ich versuche es jeden Morgen zu machen. Herr Jesus, bei aus dem Bett raus, und der Wecker, meistens bin ich schon früher wach, bei aus dem Bett raus und sage ich schon, Herr Jesus, danke, dass du in mir wohnst und im Heiligen Geist. Ich bin nie allein. Ich bin nicht allein, der Herr Jesus ist da. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Pfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Preis seiner Herrlichkeit. Er ist da. Und was ist seine Aufgabe? Was ist die Aufgabe vom Heiligen Geist? Mich zu trösten, mich zu ermutigen, mich aber auch zu ermahnen, mich zu stärken, mir Jesus groß zu machen. Und wie macht er das? Indem ich so einfach im Wald rauslose da? Ja. Es gibt ja heute so, ja, ich muss hören, was der Herr Jesus zu mir sagt. Ja, wie geht das? Nur durch sein Wort. Allein durch die Bibel. Gott redet heute allein durch sein Wort. Er redet zu mir in meiner stillen Zeit, wenn ich höre, was sagt der Herr. Wenn ich frage, Herr Jesus, mach mir dein Wort lebendig. Der Heilige Geist kann so schnell gedämpft werden durch Ungehorsam, durch Sünde, durch Unreinheit und so weiter. Aber ich darf die Leitung, die Führung vom Heiligen Geist erfahren, indem ich ganz bewusst meine stille Zeit mache. Oder die stille Zeit kann am Morgen sein, mittags oder am Abend spielt keine Rolle. Aber wie viel Zeit verbringe ich vor dem Fernsehen und wie viel verbringe ich Zeit, ja, es ist wirklich so, im Wort Gottes. Und wir können einfach mal ein ganzes, ein Epheserbrief einfach mal in einem Schnurz überlassen. Das sind ja ein paar Kapitel, 6 Kapitel, und ich sage mir so, ja, in einer Stunde ist man durch, also sag mal 2 Stunden. Aber wie schnell ist denn 2 Stunden Fernsehen, oder? Im Fernsehen wieder gerade 1:20 und so, 1:30, ja, Dokumentation vielleicht länger, keine Ahnung. Und dann tut man vielleicht den Festbrief listen, mit der gleichen schönen Dokumentation schauen im Fernsehen, und dann liest man den Festbrief nochmal, und dann gehen wir spazieren und liest ihn nochmal, und dann ist schon der Tag durch. Und dann kann man einfach staunen über den lebendigen Gott. Und dann kann man Heilige Geist zeigen, ja Samuel, du sollst eigentlich verändert werden. Samuel, du bist nicht so lieb zu deiner Frau. Samuel, du sollst eigentlich dich unterordnen und so weiter und so fort. Wir sind erlöst, erkauft, damit wir ein heiliges Leben leben, ihm zu ehren. Und wie kommt das alles in mein Leben hier? Einfach so. Nein, indem Gottes Aktion Er rettet, er mahnt, er hat sein Werk am Kreuz von Golgatha getan. Er redet zu mir durch sein Wort. Und in meine Reaktion darauf darf sein, dass ich im Glauben auf das eingehe, was Gott zu mir sagt. Das sagt Apostel Paulus. Und ich möchte miteinander lesen. Ich lese nochmal Epheser 1, Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört. Ja, du warst. Die Bibel sagt es ganz klar in Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt aus dem raus. Wenn ich los und höre, dann kann ich anfangen zu glauben. Weil Gottes Geist von der Sein in meinem Herzen lebendig zu machen. Und das ist so gesagt, Paulus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, weil Paulus hat 3 Jahre in Ephesus predigt, dass euch die Rettung bringt und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt. Das ist das Grosse. Und deswegen, wie komme ich dazu, ein heiliges, heiliges Leben zu leben? Weil Gottes Aktion am Kreuz von Golgatha stattgefunden hat. Weil der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha sein Blut und Leben gegeben hat. Weil das mir ist gezeigt worden durch entweder eine Predigt, eine Evangelisation, ich habe es gelesen und ich habe die Heim gehört, die Heime. Und jetzt fängt Gottes Geist in meinem Herz an zu wirken. Und ich gehe, das ist ja die Reaktion auf Gottes Liebe. Ich sage ja. Ich nehme sein Glauben für mich in Anspruch. Und dem Glauben öffnet sich der Himmel. Und dort, wo ich das im Glauben annehme, wieder zum Kind Gottes. Und dort, wo ich das im Glauben umsetze, wird mein Leben verändert und umgestaltet in Jesu Bild. Und das ist im Grunde noch kurz zusammengefasst, ich habe es zusammengefasst, weil wir haben hier einen Abend mal. Die Aussagen von Epheser Kapitel 1 von Vers 3 bis und mit Vers 14. In ihm erwählt, was heisst das? In der Erlösung, in dem, was Jesus da hat. Ich darf im Glauben darauf reagieren und dann darf es zu meinem Eigentum werden. Ich hoffe, es ist auch dein Eigentum und das, was der Herr Jesus in deinem Herzen erfüllt. Amen. Wir miteinander stimmen werden und beten. Herr Jesus, danke dir dafür, dass du der bist, der sich eine Lösung ausgedacht hat. Von grundlegender Welt. Schon von Ewigkeit hast du ausgedacht, wie kann ich einen Menschen, Menschheit zurückführen in Gemeinschaft mit dir. Und du hast den Weg gefunden über das Kreuz von Golgatha. Über die Lösung, über das, dass du das Lamm Gottes geworden bist. Und wir dürfen dir jetzt auch am Abendmahl daran denken. Wie der Johannes der Täufer sagt, wo er dir gesehen hat, und er mir ausruft, geleitet durch den Heiligen Geist, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Herr Jesus, danke dir dafür, dass wir im Glauben das erfassen, dass wir dafür davon hören, dass wir das können aufnehmen in unser Herzen, dass wir das können im Glauben erfassen und dass wir können Ja sagen zu dem Weg von der Erlösung. Und dafür preisen wir dich und danken dir. Da haben wir jetzt auch übergehen zum Abendmahl. So übernimm du das ganze Abendmahl. Schenk, dass wir dafür die Stunde wieder ganz neu einfach über dich. Danke dir dafür. Amen. Dann wir früher noch bitten, dass sie für euch. Ganz neue Staunen, wenn man sich all die Gedanken im Kopf hat. Gott hat von grundlegend der Welt sich schon den Weg ausgedacht von der Erlösung. Und ich habe ja in meiner Predigt auch erwähnt, Liebe setzt immer Freiwilligkeit voraus. Wir haben freiwillig dürfen das Gnadengeschenk annehmen. Ich kann es nicht erfassen, ich kann es nicht begreifen, warum ich. Und warum nicht der Nachbar? Ich verstehe das nicht. Aber es ist einfach ein Gnadengeschenk vom lebendigen Gott. Wie ich gesagt habe, ich verstehe heute noch nicht, wie meine Frauen können sagen, ja, ich will. Ein Geschenk. Herr Jesus, wir haben alle Grund, einfach nur zum Danken sagen. Euer Herz ist so voll von dem, was du gemacht hast. Von der Erlösung, die du erschaffen hast. von dem Weg, den du dir ausgedacht hast, in deinem Vaterherz von Ewigkeiten, um uns zurückzubringen in Gemeinschaft mit dir. Danke aus tiefstem Herzen. Danke, dass wir jetzt auch haben dürfen, dass wir darüber nachdenken. Und danke, dass wir froh und freudig in den Tag hineingehen. Staune über dich, staune über deine Lösung. Staune aber auch über deine Schöpfung, über die Schönheit von dieser wunderbaren Welt. Danke dir dafür, Geschenk, dass wir das wirklich auch machen. Und so werden wir ganz bewusst uns dir anbefehlen. Komm mit, bewahre uns um dir und Herr Jesus, komm bald. Danke dir dafür. Amen.